Mädchen. Wir kommen zwar nicht aus dem Schwabenland, aber wir wollen auch trotzdem nicht zum Bund. Ist egal, wo wir herkommen.
Nee.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wilde Mädchen. Ich bin Jessie.
Und ich bin Konstanze.
Und heute besprechen wir nicht in jeder Folge, in dieser Folge, einen Ärzte-Song, sondern heute besprechen wir drei Songs.
Ja, es wurde wieder Zeit, denn es ist Winter und die ACAB-Kugeln hängen am Baum. 13:12, es ist an der Zeit für Bullenstart.
Yes, yes, yes. Und wir haben uns drei Songs rausgesucht, die wir versuchen, thematisch zusammenzubringen, beziehungsweise die für uns thematisch zusammen Sinn ergeben. Und in dem Fall sind es heute West-Berlin, Deutschland verdrecke und BGS.
Oh yeah.
Ich würde dann direkt mal anfangen mit dem ersten Song. Nämlich West-Berlin.
Ja, let's go.
Musik ist von Bela, Farin und Rott gemeinsam. Mm. Der Text ist von Farin. Und ich finde, wenn wir uns den Text angucken, passt das auch sehr gut, weil es irgendwie voll der Strebertext im Gegensatz zu den Texten auf der Bullenstadt, die Bela geschrieben hat.
Aha.
Erschienen ist der Song auf der 5678 Bullenstart aus dem Jahr 2001 und auf dem Seitenhirsch 2018. West-Berlin ist Track Nummer 2 und sitzt zwischen Punk Babies und McDonald's, was übrigens ein Soylent-Grün-Cover ist. Der Track ist insgesamt 44 Sekunden lang und erschien über das Label Hot Action Records. West-Berlin war keine Single und keine Maxi-Auskopplung, hat auch kein Video, aber ist auf einem Sampler erschienen, nämlich auf Punkrock BRD aus dem Jahre 2003.
Mhm.
Wurde der Song live gespielt? Ja. Das Live-Debüt hatte West-Berlin am 3.3.2003.
Oh, wow.
In der Fabrik in Kosenfeld auf der Tour Kegeln vor Kreuzberg unter dem Namen Nudutra i Cannibali. Und ich freue mich so doll, weil ich den Song gerne mag und ich zu dem Song Sachen recherchiert habe und dass mein Geburtstag ist.
Ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen, als sie das gesagt hat. Das war sehr süß.
Ja, interessanterweise ist es natürlich irgendwie ein Farin-Song. Es ist auch wirklich, what can I say? Ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen.
Dann verteidige dich nicht.
Nee, da kommt jetzt auch nichts. Insgesamt wurde der Song circa 10-mal live gespielt und landet damit auf Platz 207 der Live-Charts. Den teilt sich West-Berlin mit Der Afro von Paul Breitner, Captain Blaubeer, Meine explodierte Freundin, Nie gesagt und Nur einen Kuss.
Okay.
Da der Song nur 2003 auf der Kegeln vor Kreuzberg Tour gespielt wurde, haben wir den Song natürlich auch nicht live gesehen, weil das war vor unserer Zeit. Und Trivia gibt's auch nicht.
Das ist okay. Und damit wir heute nicht durcheinander kommen, haben wir uns auch entschieden, direkt nach den Hard Facts immer die Textbesprechung zu dem Song direkt zu machen. Dann habt ihr alles richtig schön geordnet. Ist natürlich blöd für die, die nur die Hard Facts hören wollen, aber da müsst ihr jetzt durch. Der Song West-Berlin beginnt mit einem kleinen Mini-Intro, in dem Bela mit den Drumsticks mehrfach aneinander schlägt im Takt. Und dann geht's eigentlich auch schon direkt mit dem Geschrammel los.
Genau, und zwar in Strophe 1.
Wir kommen aus dem Schwabenland und wollen nicht zum Bund. Der Dienst an der Waffe ist einfach nicht gesund. Wir wollen doch in Ruhe Soziologie studieren und nicht bei der Bundeswehr den ganzen Tag marschieren.
Gefolgt vom Refrain 1.
Doch es gibt eine Lösung. Ich weiß auch schon, wohin wir ziehen. West-Berlin. Denn wenn man hier wohnt, muss man nicht dienen.
Strophe 2. Ich will keine Uniform. Ich lieg nicht gern im Dreck. Ich mag keine Panzer. Panzer müssen weg. Ich hasse schwarze Stiefel und auch Kartoffelschalen. Ich gehe jetzt nach Kreuzberg und Papa darf bezahlen. Gefolgt vom Refrain 2. Ja, ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auch schon tierisch auf die Scene. West-Berlin. Die Stadt mit der Mauer. Ja, da gehen wir hin. Wir gehen nach West-Berlin. Und zum Schluss kommt noch ein schönes Wäuscht, Galle.
Ein Lied, das aktueller nicht sein könnte, ist mir eben gerade aufgefallen.
Ja, das stimmt allerdings.
Ich finde, wir sollten West-Berlin jetzt nochmal populärer machen, jetzt wo die Wehrpflichtreform durchgegangen ist.
Ja, aber leider ist es mit der aufgehobenen Wehrpflicht ja nicht mehr so.
Nee, leider nicht.
Und das mit der Mauer übrigens auch nicht.
Ja, besser ist eigentlich auch.
Genau, denn der Song bezieht sich natürlich ganz klar auf das West-Berlin vor dem Mauerfall, beziehungsweise zwischen Mauerbau am 13. August 61 bis zum Mauerfall am 9. November 89. Mhm. Und ja, in der Zeit gab es für die Menschen, die in West-Berlin gewohnt haben, keine Wehrpflicht, eben aufgrund dessen, dass sie so eingemauert sind und bestimmte andere Rechte eben auch nicht hatten.
Ja, zum Beispiel wählen zu gehen.
Na, das stimmt ja nicht so ganz. Sie durften nicht den Deutschen Bundestag wählen, aber sie durften ja innerhalb der Stadt irgendwelche Sachen wählen.
Ja, das stimmt.
Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen zum Bund gehen und Soziologie in Ruhe vor allem, in Ruhe Soziologie studieren, dann würde ich in Ruhe Soziologie studieren.
Ja, würde ich auch. Ich frage mich nur, ob man in West-Berlin wirklich so in Ruhe studieren konnte zu der Zeit. Da kommen wir ja später noch dazu, aber zweifle ich manchmal ein bisschen dran.
Ja, aber wenn ich jetzt mal von heute ausgehe und ich mich entscheiden müsste, dann wäre es auf jeden Fall, also auf so oder so wäre es Soziologie studieren.
Und auf keinen Fall zur Bundeswehr gehen. Entschuldigung. Mhm. Ich finde den Ausdruck, der Dienst an der Waffe ist einfach nicht gesund, übrigens fantastisch. Ich liebe den ganz toll.
Ja, weil das ja auf, also das klingt erstmal so banal, aber es ist ja auf mehreren Ebenen nicht gesund. Das ist psychisch wahrscheinlich total die Qual, mit diesem ganzen Drill bei der Bundeswehr und was du da leisten musst. Und wenn du vielleicht jemand bist, der auch vor allem körperlich nicht so viel leisten kann oder auch mental das einfach nicht schafft, oder für jemanden, den das einfach unvorstellbar schrecklich ist, so eine Waffe überhaupt in der Hand zu haben, das auszuhalten. Also das ist psychisch nicht gesund, das kann körperlich dich total kaputt machen. Ich gehe mal davon aus, die Verletzungsgefahr in der Bundeswehr ist bestimmt auch nicht gerade gering. Also das ist ja auf mehreren Ebenen, ist dieser Dienst an der Waffe nicht gesund.
Ja, und im schlimmsten Falle gehst du halt auch selber drauf. Das ist auch nicht so gesund.
Ja, und für Angehörige natürlich, Freunde, Familie, ne, die ja auch psychisch darunter leiden können. Mhm. Die ausgesetzte Wehrpflicht, die wird ja im Refrain 1 dann nochmal so thematisiert. Mhm. Denn wenn man hier wohnt, muss man nicht dienen. Und dann in Strophe 2 fasst er nochmal zusammen, was so Bundeswehr basically ist. Uniform im Dreck liegen, Panzer, schwarze Stiefel, Kartoffelschalen. Also dieses Klischee von, man muss beim Bund, also so kenne ich das häufig, als Strafe dann für alle Kartoffeln schälen, weil es dann halt irgendwas mit Kartoffeln zum Essen gibt. Mhm. Das kenne ich tatsächlich von meinen älteren Cousins, die so den Grundwehrdienst gemacht haben. Tatsächlich.
Echt?
Ja, dass wenn irgendwas scheiße lief, dann mussten die halt in die Großküche und beim Kartoffeln schälen helfen.
Ach du Scheiße.
Oh, also das ist wirklich, glaube ich, nicht einfach nur so dahingesagt, sondern ich kenne das tatsächlich.
Wild.
Ich weiß nicht, bei der Bundeswehr sind ja doch schon ganz schön viele Leute. Da bist du ja, weiß ich nicht, wie lange beschäftigt. Ich würde der Bundeswehr ja empfehlen, sowas wie der Gerät für den Dönerspieß einfach für Kartoffeln.
Ja.
Aber ich finde das auf jeden Fall auch sehr amüsant, dass es auch vor allem darum geht, dass man nach Kreuzberg geht und dass die Eltern die Miete bezahlen.
Ja.
Also angesichts dessen, dass von den Dingen, die ich so gelesen habe über das West-Berlin der 80er, es teilweise nichts gekostet hat oder sehr, sehr wenig, je nachdem, was man für Ansprüche hatte, dass Papa da bezahlen muss, großartig. Aber auch interessant, dass es Papa ist und nicht die Eltern, ne?
Ja, vielleicht greift es auch so ein bisschen auf, dass eben nur die Jugendlichen nach West-Berlin gegangen sind, die es sich wirklich auch leisten konnten, quasi aus der BRD nach West-Berlin zu ziehen, um halt der Wehrpflicht zu entgehen. Also, dass es schon nur so eine gewisse Gesellschaftsschicht war. Das ist jetzt keine Tatsache, die ich hier erzähle, sondern nur eine Annahme und eine These.
Also das kann natürlich gut sein. Das, was ich jetzt so gelesen habe, war dennoch bunt gemischt, aber hauptsächlich schon auch junge Menschen aus eher wohlhabenderen Häusern, ja.
Ja.
Also ich denke auch, dass die Menschen, die nach West-Berlin gegangen sind und so wirklich gar nichts hatten oder wirklich unterhalb einem bestimmten Existenzminimum sowieso vorher schon gelebt haben, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Prozentsatz deutlich geringer war.
Ja.
Ja, und dann wird ja auch nochmal so thematisiert, ne, dass es ja da eben auch so eine Szene gibt und neben der Szene eben auch die Mauer. Und
ja.
Wir werden auch auf jeden Fall erfahren, was die Mauer und die Szene miteinander zu tun haben und dass die das eine ohne das andere nicht hätte existieren können. Wahrscheinlich.
Ja.
Ich habe übrigens bei der einen Zeile auch einen Verhörer.
Welchen? Wo?
Bei der Zeile, ich freue mich auch schon tierisch auf die Scene West-Berlin.
Ja.
Ich habe immer verstanden, ich freue mich auch schon tierisch auf Tessin, wie den Ort, die Gegend in der Schweiz.
Es gibt doch auch einen Ort, entweder in Brandenburg oder in Mecklenburg, der Tessin heißt.
Wahrscheinlich deswegen. Also ja, es gibt natürlich den Kanton Tessin.
Mhm.
Ja, aber es gibt auch eine Stadt bei Rostock.
Ja.
Eine Stadt im Landkreis Rostock.
Mhm.
Vielleicht deswegen.
Ja, als du bei mir warst, hast du mal was von Tessin gehört.
Ja, das kann tatsächlich sein.
Ich glaube, da fährt sogar ein Zug durch.
Es gibt Tessin und Klein-Tessin. Wow.
Aber das gibt's im Osten oft. Es gibt ja in Rostock auch Groß-Klein und Lütten-Klein.
Naja, da freuen wir uns auf Tessin, West-Berlin.
Ja. Ich glaube, die Leute aus Tessin konnten sich nicht so auf West-Berlin freuen. Die hatten ja gar keinen Zugang dazu.
Nee, zumindest nicht mehr nach dem Mauerbau, das ist richtig.
Ja.
So viel schon mal zum Thema Text zu West-Berlin.
Mhm.
Ja, ich will da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen.
Ja, ich auch nicht. Ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen und meine Klappe halten.
Ihr müsst nämlich noch bis zum Ende der Folge durchhalten, ganz wichtig, weil ihr dann nämlich erfahrt, warum. Und ich versichere euch, ihr werdet bestimmt ganz doll gespannt und mit Sicherheit auch sehr erfreut sein.
Das war ja ein Teaser.
Tja.
Dann auf ins nächste Kapitel, Deutschland für Drecke.
Jawohl, ja. Deutschland fährt Drecke. Musik ist von Bela, Farin und Rott. Der Text ist von Bela. Erschienen ist der Song auf 5678 Bullenstart aus dem Jahr 2001 und auf dem Seitenhirsch 2018. Deutschland fährt Drecke ist Track Nummer 8 und sitzt zwischen Elektrobier und Dead Punk Rock. Der Song ist 33 Sekunden lang und erschien über das Label Hot Action Records. Deutschland für Drecke war keine Single und keine Maxi, hat kein Video, ist auf keinem Sampler erschienen, wurde nicht live gespielt, wir haben den nicht live gesehen und Trivia gibt es auch nicht. Den einzigen Trivia-Punkt, den ich habe, ist ein wilde Mädchen-Trivia-Punkt, weil wir beide immer gelesen haben, Deutschland für Drecke.
Ja, das stimmt.
Und wir eigentlich deswegen diesen Song in dieser Riege mit drinne haben. Bis uns dann aufgefallen ist, dass der gar nicht so heißt, wie wir quasi 25 Jahre oder so dachten.
Wir können lesen, ich schwör.
Ja, und vor allem ist es ja auch nicht so, als hätten wir den Song nicht auch schon mehrfach gehört. Also
ja.
Also das kommt ja in dem Text doch gar nicht vor, ich weiß auch nicht.
Nee, aber in meinem Kopf wird aus dem Verdrecke immer Verrecke. Immer.
Ja, 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 ja. Mhm. Naja, da würde ich sagen, gucken wir doch direkt mal in den umfangreichen Text.
Oh ja, schnallt euch an, es dauert.
Ich sag mal so, Konstanze, ich überlasse dir das Feld.
Deutschland für Drecke beginnt mit einem Intro, das ist einfach nur so Gitarrengeschrammel, das Schlagzeug spielt, glaube ich, auch schon. Es geht eine ganze Weile auch.
Ja, es startet genau andersrum, nämlich erst das Schlagzeug und dann kommt die Gitarre.
Ja, ich kenne mich aus, wollte ich damit sagen.
Und dann, nachdem wir musikalisch erstmal so abgeholt werden, geht's in die Strophe. Und ja, die Strophe.
Ich will mich nicht waschen, das ist schlecht für meine Flechten. Meine Läuse sind allergisch gegen Reinigung. Auf eine Dusche oder Schaumbad kann ich gut und gern verzichten. Deutschland für Drecke.
Das ist alles.
Ich habe auch einen Verhörer in dem Lied.
Was?
Dieses Lied, also nicht nur Deutschland für Drecke, sondern ich höre auch immer auf eine Dusche oder Schauma, also die Marke Schauma.
Wie ostgeprägt kann man denn sein, Tessin und Schauma?
Ist Schauma eine ostdeutsche Marke?
Ich glaube ja.
Wild.
Nee, sorry.
Kurz zurückgerudert.
Keine Werbung und so. Das gehört zu Henkel und es gehört dann weiterführend zu Schwarzkopf. Also, Und das ist ja offensichtlich keine Ostmarke.
Ja.
Aber ich kenne Schauma eben nur von zu Hause und ich kenne das halt auch nur von meinen Freunden aus meinem Umfeld und aus dem Osten. Ich habe noch nie von irgendjemandem im Westen Bad irgendwie Schauma gesehen. Deswegen verknüpfe ich das wahrscheinlich so damit.
An unsere westdeutschen Zaubermäuse, die auch im Westen groß geworden sind, kennt ihr Schauma? War das ein Ding? Ich kenne das auch wirklich nur von zu Hause, also bei meinen Eltern zu Hause, aus der Kindheit. Das sind diese Dinger, die man im Dreierpack bei Lidl bekommen hat.
Echt? Gab's Schauma bei Lidl?
Ja, im Angebot. Und dann immer so als Dreierpack. Diese bauchigen Flaschen.
Ja, stimmt. Das waren immer so, die waren immer so geschwungen. Stimmt, da gab es ja auch diese Schauma-Kids, die so, also so Kindershampoo, was nicht angeblich nicht in den Augen gebrannt hat. Ich sag mal so, Spoiler, es hat trotzdem gebrannt. Ja. Und stimmt, die haben da, das hat nach Cola gerochen. Stimmt.
Was? Oh, wie eklig ist das denn?
Da kommen Erinnerungen wieder hoch. Oh mein Gott. Junge. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum ich so bin. Ich weiß auch nicht. Und warum ich keine Cola trinke. Ich finde die Zeile, meine Läuse sind allergisch gegen Reinigung, ist schon großartig.
Ja, ich finde aber auch die Ausrede, ich will mich nicht waschen, das ist schlecht für meine Flechten, richtig gut. Ich meine, bei Schuppenflechte muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu oft duscht und so, damit es nicht austrocknet. Finde es aber super. Und in der Kombi mit den Läusen, fantastisch. Ja, ich glaube, die haben das wirklich nicht so gern, baden gehen und so.
Ich hatte zum Glück noch nie Läuse. Ich bin davon immer verschont geblieben, so Kita und Schule und so. Und das ist ja auch ein Trugschluss, dass Läuse nur in, also dass das was mit Sauberkeit zu tun hat.
Ja.
Das möchte ich hier nochmal für alle ganz klar sagen, dass dem nicht so ist.
Ja, ich hatte als Kind Läuse und ich würde sagen, ich war ein sauberes Kind. Aber das könnt ihr nicht prüfen. Ha!
Das Klischee ist ja so, dass Läuse nur Menschen, also nur auf Menschen gehen, die sich halt nicht waschen oder die unsauber sind. Und das ist halt totaler Quatsch, weil eigentlich gehen die voll gerne in gewaschenes Haar. Und wichtig ist halt, dass man, wenn man so in der Klasse, in der Kita und so weiter Leute hat, die Läuse haben, Mütze auf, Haare flechten, Kapuze auf, was auch immer. Ja, von daher, niemand muss sich schlecht fühlen. Also ja, mit Sicherheit finden die jetzt so Haare waschen auch nicht so geil, aber hat jemals jemand seine Läuse losbekommen, nur weil er sich die Haare gewaschen hat? Mm-mm. Nein, weil dafür braucht es ja dieses insane stinkende Läusemittel.
Und Läusekamm, der Nissenkamm.
Ja.
Oha. Ja.
Deswegen, ich bin da so froh, dass mir das erspart blieb. Ich musste das aber tatsächlich schon bei ganz vielen Kindern auch machen und weiß, was das für eine Tortur ist und wie schrecklich das auch für die Kinder ist. Und
ja.
Ich hatte dann eben auch Eltern, die ihren 5-, 8-, 9-jährigen Mädchen die ganz langen Haare komplett abrasiert haben und so eine Scherze.
Oh mein Gott.
Ja.
Das ist ja schrecklich.
Viele Tränen.
Das machen wir nicht.
Nee. Ansonsten habe ich zu dem Song auch nichts weiter zu sagen.
Ja, eine Rebellion gegens Duschen. Next.
Farin Urlaub machte bereits einen Anschlusssong. Aber dazu an anderer Stelle mehr.
Hat ein bisschen gedauert, bis der bei mir angekommen ist. Ist das der Grund, warum er sich nicht waschen will? Wir werden es herausfinden.
Haare blondieren, das tötet bestimmt auch Läuse.
Ja.
Bela, versuch's doch mal damit. Genau, jetzt der dritte und letzte Song im Bunde. BGS. Musik ist von Stefane Larsson und Text übrigens auch. Das ist nämlich der Schlagzeuger von den Buttocks, denn BGS ist ein Cover von der Hamburger Punkband The Buttocks. Über die Buttocks haben wir nämlich auch schon mal kurz gesprochen und zwar in der Folge, in der wir auch I Hate Hitler besprochen haben.
Mhm.
Und das war unsere erste Bullenstart-Folge am 13.12.24. Also vor einem Jahr.
Ja.
Genau, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Erschienen ist BGS auf 1234 Bullenstart aus dem Jahr 1995, auf Wir wollen nur deine Seele als Live-Version 1999, auf 5678 Bullenstart 2001 und auf dem Seitenhirsch 2018. BGS ist Track Nummer 1 auf der Seite B-Narchie, weil es gibt ja noch A-Narchie.
Mhm.
Und
kommt darüber nicht klar.
Und nach BGS kommt dann Ihr Helden. Und Ihr Helden ist ein Cover von der Band Hass. Wie der Hass einfach.
Danke für diese Erklärung.
Der Song BGS ist insgesamt 1 Minute und 3 Sekunden lang. Und erschien ja auf der 1234 Bullenstart und das ist eine Eigenveröffentlichung und hat deswegen kein Label. BGS war keine Single und keine Maxi, hat auch kein Video, aber ist auf einem Sampler erschienen, nämlich auf Schlachtrufe BRD Nummer 4 von 1995. Und warum auch immer, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die selber gekauft habe. Habe ich diese CD?
Wild.
Ich glaube, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, dass ich die nämlich von Björni geschenkt bekommen habe. Und den müsstest du auch noch kennen. Das war ein Kumpel von meinem Cousin. Mit dem haben wir ganz häufig so Punk-Songs bei meiner Tante gehört und draußen gesessen und gegrillt. Und das war auch so ein Punker-Typ aus Güstrow. Ich glaube, der hat mir die dann damals irgendwie vermacht oder so. Das ist doch, das ist schon so lange her. Also Björni, wenn du das hörst, danke, sage ich jetzt einfach mal. Danke.
Ja, ich sage auch danke, ich erinnere mich null.
Ja, Schlachtrufe BRD. Dass ich den Namen auch noch mal lese, Schlachtrufe BRD, ist auch so. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, habe ich gar nicht nachgeguckt. Wurde der Song live gespielt? Ja. BGS hatte sein Live-Debüt am 7. April 1995 im Kulturzentrum Schlachthof in Bremen auf der Tour 1995 und wurde noch gespielt auf der Eine Frage der Ehre-Tour 1995, Voodoo Lounge 96, Streng Geheim als Paul 1998, Attacke Royal 98, Vans Warp 99, Sie operieren wieder als Die zu späten 2000, also Die zu späten im Jahr 2000, Rauf auf die Bühne Unsichtbarer 2001, Los Gringos Calientes der Berlin 2004, auf dem Männerkonzert 2011, Rock am Ring und Rock im Park 2024 und die Konzerte vor den anderen Konzerten 2024. Der Song wurde insgesamt ca. 53 Mal live gespielt und landet damit auf Platz 128 der Live-Charts. Auf Platz 127 ist Breit und Ich am Strand, jeweils wird 55 Mal gespielt.
Mhm.
Und auf Platz 129 ist Bravo Punks und Liebe und Schmerz mit 52 Mal jeweils gespielt. Haben wir den Song live gesehen?
Ja, genau 4 Mal.
Nein, genau 3 Mal.
Hä, nur 3 Mal? Wurde der bei den Konzerten vor den anderen Konzerten nur einmal gespielt?
Ja,
ah.
Nämlich Rock am Ring, Rock im Park 24 und im selben Jahr im Astra Kulturhaus.
Stimmt, das war ja der Bullenstartabend. Ja.
Genau. Ansonsten gibt es auch keine Trivia weiter, bis auf, dass das eben Coversong ist von den Buttock.
Ich erinnere mich auch noch, dass wir bei Rock am Ring, da haben wir den ja zuerst gehört live, richtig dolle überrascht waren und Alter.
Ja, und vor allem zum ersten Mal jemals live gehört haben.
Mhm, ja.
Ich bin übelst ausgerastet.
Und ich glaube, dieses Gefühl, dass wir dabei und auch bei anderen Liedern bei dem Rock am Ring Konzert hatten, hat uns auch so ein bisschen stutzen lassen, als Menschen zu uns meinten, dass in der Live-Übertragung das Gefühl gar nicht rüberkam. Und wir waren so, hä, ist doch richtig geil.
Ich habe mir ja später diese Live-Übertragung nochmal angeguckt, weil ich bin Zeitreisende und konnte das tun und habe keine illegalen Mittel gebraucht. Und ich muss aber auch mal sagen, dass diese, in Anführungsstrichen, Live-Übertragung total beschissen war.
Mhm.
Also die haben ja wirklich immer in den wichtigen Momenten irgendwo hingeschaltet. Und also die Bilder waren ja auch versetzt. Es war ja teilweise gar nicht das zu sehen. was gerade gelaufen ist. Ich habe das dann immer gesehen, teilweise an den Mundbewegungen der Leute, dass das, was die singen, gar nicht das ist, was man gerade hört. Also das war total irritierend. Und irgendwie die Bilder und die Leute, die sie halt gezeigt haben, waren irgendwie gelangweilt. Also was heißt gelangweilt? Aber es wirkte nicht so wie das, was ich natürlich wahrgenommen habe. Und ja, vielleicht haben sich auch Leute gelangweilt, ist fair. So, okay. Mhm. Aber gerade bei WGS, da habe ich mich so gefreut und das war für mich ja auch ein Song, wo ich dachte, also wo ich niemals gedacht hätte, dass sie den halt auf so einer Bühne spielen und in so einer Live-Schalte.
Ja, schön in der Live-Übertragung.
Ja. Und warum ihr das nicht, oder warum wir das nicht glauben konnten, dass sie den live spielen, das erklärt sich, wenn wir uns jetzt den Text angucken.
Ja, BGS beginnt auch wie Deutschland verdrecke mit einem Intro, aber dieses Intro... Ihr werdet es nicht glauben, es ist in gesungener Textform, haben wir entschieden, dass das Intro ist und keine Strophe. Und wenn das Intro beginnt, dann hört ihr BGS, GSG, Bullen und Gesetze. Sie stellen sich in jeden Weg, was ich tun und lassen will. Sie schlagen mir die Birne kaputt und wichsen sich einen drauf.
Dann kommt die Strophe. Ich will hier raus und mach kaputt alles, was mich hindern will. Ich will hier raus, scheiß auf Deutschland, ich halte es hier nicht länger aus. Refrain.
Schüsse, Scherben, Kampf und Revolte. Hängt die Bullen auf und röstet ihre Schwänze. Schlagt sie tot, macht sie kalt.
Danach folgt nur noch so ein Wechsel von Strophe, also ich will hier raus und mach kaputt alles, was ich hindern will und so weiter. Refrain und nochmal die Strophe.
Mhm. Und dann ist schon vorbei.
Genau, wie im Rausch, einmal durch.
Ja, dieses Lied ist wirklich ein krasser Rausch.
Ja.
Das geht in einem Tempo durch und man hat keine Zeit zu atmen. Deswegen hatten wir auch Schwierigkeiten, die Texte so ein bisschen auseinander zu klabüstern, was jetzt was sein soll.
Ja.
Und dann ist einfach nur so tak, 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 Ende, tschüss. Und wir haben alle einmal durchbeleidet, die sich für den Start hinstellen mit Waffe und Schild.
Ja, und das eint ja auch alle drei Songs, die wir jetzt heute besprochen haben oder jetzt den auch noch besprechen, dass die eben sehr energisch sind, dass die sehr schnell vorbeigehen, dass die sehr schnell vorbeirauschen und dass die total intensiv komprimiert und energiegeladen sind. Also komprimiert im Text, ne? Es wird halt nicht viel Palaver, kein großes Storytelling, sondern man kommt direkt auf den Punkt. Und deswegen sind ja diese Songs auch alle so kurz, was ja sehr typisch ist für eben auch genau diese Zeit und diesen Musikstil des Punk. Ich finde, der ist auf jeden Fall von allen Texten auch der krasseste.
Was? Meinst du etwa, hängt die Bullen auf und röstet ihre Schwänze?
Ja, also das ist schon krass.
Ja.
Also wenn Leute mir vorwerfen würden, ich wäre zu radikal, dann würde ich sagen, lest euch das mal durch.
Ja, sehe ich genauso. Das ist schon sehr dolle drauf. Aber ich finde, das Lied fängt auch sehr gut ein, wie PolizistInnen sich bei Demonstrationen von linken Gruppierungen ganz oft verhalten. Also das sagen sie ja direkt in der im Intro, nicht in der ersten Strophe, im Intro. Sie schlagen mir die Birne kaputt und wichsen sich einen drauf. Also dass halt auch ganz oft PolizistInnen dabei sind, die das halt gerne machen und Bock drauf haben, Leute zu verprügeln.
Und die sich ja auch teilweise für solche Einsätze gezielt melden.
Mhm.
Also das ist ja auch kein Geheimnis, es kommt ja auch immer wieder zur Sprache, dass das eben auch passiert.
Ja, weißt du, wann die Botox den geschrieben
haben?
Ja, weil es ist ja eine Hamburger Band. Wir können ja annehmen, dass es so 79, vielleicht 80 gewesen ist, wenn die Band nur so kurz existiert hat.
Mhm.
Ich wollte nur wissen, ob das auch quasi während dieser Zeit, als Deutschland geteilt war, released wurde. Ich hatte mir das schon gedacht, wollte das nur wissen und ich wollte es eigentlich auch nur wissen, um so eine Idee davon zu kriegen, wie die Zeit in Hamburg zu der Zeit war. Also ob es da eben auch solche Großdemos und Revolten und viel Polizeigewalt gab, weil so klingt es ja in dem Song zumindest. Oder ob sie sich eben auf die Zeit in, beziehungsweise die Unruhen in West-Berlin beziehen.
Nee, ich glaube, die beziehen sich generell auf diesen Zeitgeist. Damals geteilt in Deutschland und eben auch, was da so an Polizeigewalt passiert ist. Es stand tatsächlich auch mal im Raum, warum der Song beispielsweise nicht indiziert wurde.
Mm.
Da war tatsächlich, also ne, vor allem wegen dieser Passage, hängt die Bullen auf und röstet ihre Schwänze. Und dass das eben trotzdem als künstlerische Freiheit gewertet wurde und dass es halt in einer Politsitzung diskutiert wurde, aber halt eher mit Humor kommentiert. Also so war es halt, war der Wortlaut halt in einem Interview und da wurde dann eben auch gesagt, dass sie, also nach dem Motto, wir hatten damals einfach Schwein mit den Schweinen. Der Stefane hat dann eben auch gesagt, der versteht auch nicht, warum BGS hätte indiziert werden sollen, auch wenn sie damals noch keine Vegetarier waren. Aber mit BGS haben sie ja quasi einfach nur ihre favorisierte kulinarische Zubereitungsvariante von Rindfleisch besungen.
Oh Gott, Leute.
Genau, so viel dazu.
Gut.
Ja, also ich finde es interessant, dass das anscheinend in so einer Politdiskussion, Politbüro irgendwie humoristisch aufgenommen wurde. Vielleicht einfach auch deswegen, weil die Menschen, die das dort diskutiert haben, den dahinter steckenden Wahrheitsgehalt auch irgendwie nicht leugnen konnten. Ja, ich meine, ja klar, Aussagen wie schlagt sie tot, macht sie kalt, also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass so ein Aufruf zu so einer Gewalt oder Aufruf zum Töten natürlich irgendwie gar nicht geht und irgendwie einfach auch jegliche Grenze irgendwie überschreitet. Also für mich, ja. Ne, ja, diese voll. Art von Gewalt, die kann ich trotzdem überhaupt gar nicht gutheißen und nicht abfeiern, auch wenn ich den Song an sich, weil der so brachial ist und weil der so durchbrettert, trotzdem auch gut finde. Aber ich sehe eben auch, also ich nehme das halt nicht im wahrsten Sinne des Wortes tot ernst, was die dort singen. Und zwar diese Aufrufe, dass das, was dahinter steckt, nämlich diese massive Polizeigewalt, die Menschen immer wieder widerfährt und vor allem Menschen aus dem linken Spektrum immer wieder widerfährt, die sehe ich total ernst und die nehme ich auch ernst. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt und dann so einen Song als mögliches kreatives Ventil sieht und da sehe ich eben diesen künstlerischen Wert oder diese künstlerische Freiheit, die da eben auch drin gesehen wurde, dann gehe ich da mit.
Ja, das sehe ich auch so. Ich bin bei solchen Songs, die auch so zu militanter linker Gewalt aufrufen. Das ist etwas, das in meinem Leben überhaupt nicht stattfindet und das ich auch verurteile. Und trotzdem kann ich diese Songs sehr wertschätzen, weil ich weiß, aus welchem Bedürfnis heraus sie kommen und aus welcher Ohnmacht heraus sie ganz oft kommen. Und das als kreatives Ventil zu nutzen, finde ich auch voll fein. Und ich mag diese Lieder ja auch total gerne.
Ja, und es ist ja auch nicht so, dass diese Lieder oder diese Texte total aus der Luft gegriffen sind.
Ja.
Das sind ja real existierende Probleme, die Menschen durchaus haben und die Menschen auch haben, ohne dass sie großartig etwas Schreckliches oder Illegales getan haben müssen. Ich beispielsweise habe ja selber auch schon Gewalt von PolizistInnen erlebt, ohne dass ich irgendwelche Dinge getan habe, nur weil ich für die vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort falsch angezogen war.
Ja.
Und am Ende irgendwie von einem Bullen da irgendwie so krass gegen die Wand gedrückt, um festgehalten zu werden, dass ich am nächsten Tag seinen Händeabdruck auf meinem Oberarm habe, ist halt einfach mal, da kriege ich halt auch echt Hass.
Ja, voll.
Also deswegen kann ich diesen Song gut verstehen, würde aber trotzdem eben da für mich auch ganz klar die Grenze ziehen bei Schlag sie tot und macht sie kalt und ja. Hängt die Bullen auf und so weiter. Ja.
Ja.
Aber da geht es eben auch, finde ich, vordergründig viel um so ein Gefühl, was entsteht, was man erfährt, wenn man dieser Gewalt ausgesetzt ist. Und das kann ein total verbindendes Element sein, sich da eben auch gemeinsam, wenn auch auf eine sehr krasse Art und Weise, dagegen auszusprechen. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber ich kann zumindest verstehen, dass Menschen, die das immer und immer wieder in richtig krasser Form erleben, auch genau solche krassen Gedanken entwickeln. Ich glaube, würde ich nicht einfach nur mit so einem Handabdruck und ne, irgendwie gegen die Wand gedrückt werden etc. nach Hause kommen, dann würde ich, glaube ich, auch irgendwann anfangen, wirklich Gewaltfantasien gegenüber Polizisten zu entwickeln.
Ja, und das meine ich mit, ich kann verstehen, dass das aus dieser Ohnmacht herauskommt, wenn man dem immer und immer wieder ausgesetzt ist. Würde mir wahrscheinlich auch genauso gehen, dass wenn ich immer wieder diese Repression erfahre und immer diese Gewalt erfahre, dass sich da auch Gewaltfantasien ausbilden würden. Es macht halt einen Unterschied, ob man danach handelt oder nicht.
Ja, total.
Voll.
In dem Song kommen ja zwei Abkürzungen gleich als allererstes vor. Und zwar BGS und GSG. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit auf eine kleine Ausführungsrunde, was denn diese Abkürzungen überhaupt heißen.
Yay!
Und wir starten, so wie es im Text auch ist, mit BGS. BGS ist der Bundesgrenzschutz. Der Bundesgrenzschutz bestand in der BRD seit dem 16. März 1951. Bundeskanzler Konrad Adenauer trieb die Idee einer bundesweit tätigen Polizeieinheit voran. Bereits im Protokoll der Kabinettssitzung des Deutschen Bundestages vom 8. November 1949 kann man nachlesen, dass er eine solche Behörde für notwendig hielt. Ich habe das tatsächlich auch nachgelesen und es steht wirklich drin. Die kann man nämlich alle auf der Seite vom Deutschen Bundestag einsehen, digital. Dabei nannte er diese Behörde allerdings Bundespolizei und nicht Bundesgrenzschutz. Die alliierten Besatzungsmächte, die Adenauer im April 1950 um Einwilligung bat zur Bildung einer Bundespolizei, lehnten vorerst ab und billigten dann im November 1951 das Vorhaben für eine Grenzschutzpolizei oder, wie es später hieß, BGS. Die Umbenennung in Bundespolizei und kurz ist das BPOL, falls ihr das schon mal irgendwo gesehen habt, erfolgte dann doch am 1. Juli 2005. Grund dafür waren die Veränderungen der Strukturen und Aufgaben, die sich über die Jahre ereignet hatten. 2010 kam es durch den damaligen Bundesminister Thomas de Maizière zum Vorschlag, die Bundespolizei und das BKA zu fusionieren.
Was?
Ja, also das Bundeskriminalamt. Das ist das BKA. Dieser Vorschlag wurde jedoch vom BKA-Präsidenten sowie den Innenministern der Länder abgelehnt und eine Zusammenlegung fand nicht statt.
Oh Gott sei Dank, das wäre katastrophal gewesen.
Naja, warte. Also wir kommen ja noch so ein bisschen zu den Aufgaben und so und wie das alles aufgebaut ist. Ich verstehe jetzt auch die Polizei, also ich verstehe die Strukturen besser. Ich verstehe nicht die Polizei besser, aber ich verstehe die Strukturen.
Das reißen wir jetzt richtig aus dem Kontext. Jesse versteht die Polizei.
Und wir verstehen die Welt nicht mehr. Heute ist die Bundespolizei mit etwa 55.000 MitarbeiterInnen die Polizeibehörde mit den meisten Polizeivollzugsbeamten. Die Aufgabenbereiche der Bundespolizei sind beispielsweise Bahnpolizei und ja, das heißt wirklich so, ich habe das ja alles auf den Seiten der Polizei nachgelesen.
Funny.
Die beschäftigt sich mit dem gesamten Streckennetz im Bahnverkehr sowie die Bahnhöfe vor Angriffen zu schützen. Also das heißt, wenn ihr irgendwo an einem Bahnhof seid, mit dem Zug unterwegs, die PolizistInnen, die dort langlaufen, das ist Bundespolizei, aber im Speziellen nochmal die Bahnpolizei. Dann gibt es natürlich in der Bundespolizei die Abteilung Grenzpolizei, deren Aufgabe ist Schutz von Land- und Seegrenze, weil die sind natürlich auch auf Wasser unterwegs.
Mhm.
Dann gibt es die Luftsicherheit und wie der Name schon sagt, sorgen die für die Sicherheit von Luftverkehr und deutschen Flughäfen. Und dann gibt es noch die Bundesbereitschaftspolizei. Das sind diverse Unterstützungseinheiten, die eben auf Abruf aktiviert werden. Und für die Umsetzung dieser Aufgaben ist die Bundespolizei mit folgenden Mitteln ausgestattet. Das fand ich schon auch interessant, was da alles zusammenkommt. 104 Hubschrauber. Und es ist auch so sehr genau.
Ja, nicht etwa 100, sondern 104. Und wenn Hubi Nummer 104 kaputt geht, sind es nur noch 103.
7 Seeschiffe und 5 Kontrollboote. Circa 6000 Fahrzeuge. 176 Motorräder.
Das ist aber weniger.
15 Wasserwerfer. 417 Diensthunde. Eine Reiterstaffel mit 25 Pferden. Und jetzt mein Lieblingsteil. 3 sinfonische Blasorchester in Berlin, Hannover und München.
Damit jeder Einsatz von schöner Musik begleitet werden kann. Schön.
Doch wir wären nicht bei der Polizei, wenn es nicht auch eine ganze Reihe von äußerst problematischen Vorgehensweisen gäbe. So wird zum Beispiel die Abschiebepraxis der Bundespolizei immer wieder von Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl kritisiert. Mit ihrer Presseerklärung vom 29. Januar 2004 machte Pro Asyl auf den Tod von Amir Ajib aufmerksam. Während des Abschiebeflugs von Frankfurt nach Kairo hatten Beamte der Bundespolizei den 30-jährigen Sudanesen mit Plastikfesseln, Klettbändern und einem Seil gefesselt. und zusätzlich mit einem Helm im Sitz des Flugzeuges gepresst und fixiert. Er starb einen qualvollen Tod durch Ersticken.
Oh Gott, das tut mir so leid.
Ein weiteres und vor allem langjähriges Thema ist Racial Profiling. Hierbei handelt es sich um Polizeikontrollen, bei denen Personen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes, also Hautfarbe oder andere biologische Merkmale, ethnische Zugehörigkeit, nationale Herkunft, Religion, Sprache, gezielt aus einer Menschenmenge herausgegriffen werden, um ihre Personalien festzustellen und sie zu prüfen. Auf verdächtiges Verhalten oder objektive Indizien als Verdachtsmomente kommt es bei dieser Kontrollpraxis, also beim Racial Profiling, nicht an. Kurz gesagt, institutioneller Rassismus ist Alltag bei der Bundespolizei. An dieser Stelle möchte ich dennoch nicht noch weiter in den Sumpf der Bundespolizei einsinken und lieber auf unsere Folge Nummer 67 zu den Songs Bullenschwein, Ich bin ein Punk und I Hate Hitler verweisen. In dieser Folge hat Constanze bereits einiges zum Thema rechte Netzwerke innerhalb der Polizei und Bundeswehr zusammengetragen.
Ja, hört sie euch an, ist sehr ausführlich geworden.
Ich möchte jetzt zu diesem Teil noch kurz was sagen, bevor ich gleich zur GSG komme. Und zwar, ich habe mir für BGS und GSG, für diese beiden Begriffe, natürlich ganz viel durchgelesen. Und ich habe herausgefunden, dass die Bundespolizei einen eigenen Podcast hat. Das ist an dieser Stelle keine Empfehlung. Ich möchte das gleich sagen. Aber ich habe mir anhand der Titel mehrere Folgen von etwa 150, die sie jetzt haben, rausgesucht. Die Folgen sind im Schnitt so 30 Minuten. Und habe mir die Sachen angehört. Da wird unter anderem über das Arbeiten in der Bundespolizei geredet. Und das sind immer so zwei bis fünf Personen in einer Aufnahme. Das ist auch absolut verwirrend.
Alter.
Und ich sag mal so, also es ist schon irgendwie interessant, dem zuzuhören, weil da natürlich fünf BundespolizistInnen untereinander reden und natürlich auch so miteinander reden, wie sie das sonst tun würden. Das hat den Vorteil, dass man viele Dinge erfährt, die man sonst vielleicht nicht unbedingt erfahren würde.
Mhm.
Das hat aber auch auf der anderen Seite den Effekt, dass sie eben, naja, so reden, wie sie reden. Und zwar sehr unkritisch. Also es werden ganz viele Dinge auch so abgefeiert. Das macht mich ein bisschen fertig, weil ich dachte so, okay, wo ist denn da meine kritische Einordnung? Oder ich mir auch dachte, seht ihr denn oder hört ihr euch gerade nicht selber reden, dass das nichts ist, was man feiern sollte? Eine Sache war zum Beispiel, wenn BundespolizistInnen aus der Ausbildung kommen und in den Dienst gehen, dann fühlen sie sich halt am Anfang häufig überfordert, weil sie natürlich auf einmal für alles selber verantwortlich sind. Und grundlegend kann ich das Gefühl erstmal verstehen. Das ist natürlich krass, wenn du vorher immer diesen Schutz hattest von einer Ausbildung. Aber das dann irgendwie auch nicht kritisch einzuordnen, was es vielleicht bräuchte, damit man das eben nicht hat. Und dann kamen eben so Sachen wie, naja, wenn ich neu in eine Leitdienststelle komme oder wenn ich das erste Mal mit Blaulicht gefahren bin oder wenn ich das erste Mal dies, das erste Mal das. Also für diese ganzen ersten Male muss man dann immer Kuchen ausgeben und das muss man irgendwie auch als Auszubildende und dann hat halt die eine Person erzählt, dass sie das immer ganz schrecklich fand, weil es gibt natürlich in sehr kurzer Zeit sehr viele erste Male und dann muss man irgendwie gefühlt über Monate irgendwie mindestens einmal im Monat oder manchmal sogar mehrere Wochen hintereinander halt immer irgendwie einen Kuchen backen und das ist halt anstrengend, neben den anstrengenden Diensten und der ganzen Umstellung, das noch zu machen. Und es ist natürlich auch teuer. Statt dann irgendwie zu sagen, ich fände gut, dass wir das ändern, kam dann, naja, aber jetzt bin ich ja schon jahrelang im Dienst und ich freue mich, dass ich jetzt immer bebacken werde. Und ich denke mir, wow, wenn das eure Sorge ist, dass innerhalb von der Polizei immer Kuchen da ist, dann weiß ich auch nicht. Und, und dann auch wirklich mit dem Satz, ja, Traditionen muss man pflegen. Und ich war so, was ist das? Du hast doch eben schon erklärt, wie beschissen du das selber fandest. Statt dann zu sagen, man könnte das ja ändern für, wenn jemand zu uns neu in die Leitstelle kommt, dann begrüßen wir die Person mit einem Kuchen.
Mhm.
Oder man schafft das ab. Oder ach, was weiß ich. Aber da dachte ich auch so, nee. Aber neben dem Kuchengate war meine absolute Fassungslos-Folge die Folge mit dem Menschen vom Wasserwerfer.
Oh mein Gott.
Es gibt eine Folge, wo quasi eine Person eingeladen wurde, die Wasserwerfer fährt, beziehungsweise Wasserwerferkommandant ist, wenn ich das die Bezeichnung jetzt noch richtig im Kopf habe. Es ist jetzt schon eine Weile her. Was denkst du, ist wichtig für so einen Wasserwerferkommandanten? Wie wird diese Person ausgesucht? Was muss die mitbringen? Was sollte das für eine Person sein?
Eine, die nicht einfach drauf losschießt, I guess. Und nicht einfach in die Menge ballert, als wäre es irgendein Videospiel.
Ja, also ich sag mal so, da hast du jetzt schon mal zwei Sachen mehr genannt, als Voraussetzungen nötig sind, weil es gibt eine Voraussetzung und die Voraussetzung ist, dass du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast bei der Bundespolizei. Mhm. That's it. Du brauchst keine Vorkenntnisse im Bereich Technik oder Fahrzeuge, du brauchst kein bestimmtes psychologisches Profil, du brauchst...
Cool.
Also es wird nichts weiter angeguckt, es können, wenn die Stelle ausgeschrieben ist, sich mehrere bewerben und wirklich, ich habe erst gedacht, ich habe mich verhört, aber es wurde wirklich immer wieder mehrfach genannt und dann wird die Person ausgelost.
Nein.
Ausgelost.
Digga, das ist nicht deren Ernst.
Also eine Person, die am Ende im Wasserwerfer sitzt, also eine von fünf Personen, es sind tatsächlich fünf Personen immer in einem Wasserwerfer und der Kommandant sitzt, die sind wie so ein Würfel angeordnet, diese fünf Punkte und der Kommandant sitzt in der Mitte. Aber diese Person, die muss auch nicht irgendwie Umgang mit Personal oder irgendwas, nein, die wird einfach ausgelost. Ich war einfach fassungslos.
What the fuck? Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Sag mal, haben die Lack gesoffen? Was ist denn bei denen kaputt, wenn du in einem Wasserwerfer sitzt? Das ist ein potenzielles Tötungsobjekt. Wollen die mich verarschen? Also nicht nur der Wasserstrahl vom Wasserwerfer, das ist ja ein riesiger Panzer.
Ja, das sieht übrigens der Wasserwerferkommandant nicht so.
Ah, klar.
Also der hat das natürlich nicht so krass dargestellt. Also ja, das ist natürlich schon ein massives, krasses Fahrzeug. Ne? Das kommt da schon auch zur Sprache. Das sagt er schon auch deutlich. Aber es ist interessant, er spricht natürlich auch immer nur von linken Ausschreitungen, linken Demonstrationen etc., G20. Also es fällt halt nie, dass Wasserwerfer auch woanders irgendwie großartig eingesetzt werden. Außer einmal, ich glaube, da erwähnt er Fußballspiele. Aber naja, gut. Ich meine, ich kenne jetzt auch keine Demonstration von Rechtsradikalen oder Rechten oder der AfD, wo ein Wasserwerfer zum Einsatz kommt. Also von daher ist schon irgendwie richtig, I guess.
Ja, wenn er da nicht eingesetzt wird, kann er ja nichts dafür.
Genau, aber es ist eben auch so, dass auch er in seiner Wortwahl, und das meine ich auch mit so unkritisch, ne, dann auch von Chaoten spricht und so weiter. Mhm. Also das Wording ist halt schon ganz klar irgendwie so eingefärbt.
Ja.
Ja, also er spricht dann auch davon, dass die mehrere Möglichkeiten natürlich haben, irgendwie dieses Wasser abzulassen. Also das sind halt wahnsinnig viele Liter, die die da drin haben. Das ist wirklich, das ist eine unfassbare Menge Wasser. Das kann halt so ein ganz feiner Nieselregen sein,
ja,
damit die Leute einfach nur nass werden, weil im Winter, ne, wenn es kalt ist und du bist komplett durchnässt, das ist halt super unangenehm. Also, dass man es den Leuten unschön macht, bis hin eben zu einem konzentrierten Strahl auf Menschen und Objekte anscheinend.
Mhm.
Also, was mich da irgendwie auch so ein bisschen schockiert hat, waren mehrere Sachen. Also, zum einen, dass er auch darüber geredet hat, dass man in dieser Crew von fünf Menschen im Wasserwerfer dann eben auch von Abfahrt bis Ende in diesem Wasserwerfer verbringt. Also das heißt, man hat dann da irgendwie auch einen Kühlschrank mit irgendwie Essen und Trinken, aber das vermeidet man eigentlich möglichst, weil man kann ja im Wasserwerfer nicht auf Toilette.
Oh.
Und dann hat er eben auch erzählt, dass beispielsweise zu G20 die Kollegen, also seine Polizeikollegen, dort über 24 Stunden in diesem Wasserwerfer aktiv waren.
What?
Und dann dachte ich mir, also auch da kam irgendwie kein kritisches Wort, wo ich mir dachte, das wäre der Moment, wo er hätte auch sagen können, das geht nicht. Die Leute brauchen eine Ablöse. Dann war für mich auch irgendwie klar, dass wenn du als Polizist dort vielleicht schon 20 Stunden sitzt oder 12 Stunden.
Da reichen 4 bis 6. Da verlierst du doch völlig den Verstand, wenn du nicht essen kannst, nicht trinken kannst, nicht auf Toilette kannst. What the fuck?
Ja, du kannst ja theoretisch essen und trinken.
Theoretisch, ja. Aber wenn du nicht auf Toilette kannst, dann verkneifst du dir das ja. Und dann drehst du ja völlig durch.
Und wenn Leute dann eben auch so erschöpft, übermüdet und unterzuckert sind, ist für mich auch total klar, dass da PolizistInnen in diesem Wasserwerfer auch irgendwie total rücksichtslos mit dem, was davor passiert, mit Menschen auch umgehen, weil sie einfach am Limit sind.
Mhm.
Diese ganze Wasserwerferfolge, die hat mich wirklich sprachlos zurückgelassen. Also ich war wirklich schockiert und der Polizist, also der kam ja von außerhalb, der wurde auch nicht mit Namen benannt, aus Schutzgründen wahrscheinlich. Und
ja,
einer der Personen, die quasi sonst regulär auch in diesem Podcast ist und die Fragen gestellt hat, der war die ganze Zeit total fasziniert. Und ja, und sitzt du dann da auf so einer Brücke wie bei Star Trek und ich denke mir,
Alter,
so, ey, hörst du dir gerade zu?
Digga, das ist kein Science Fiction, das ist harte Realität. Also ich meine, da gibt es ja zwei harte Realitäten in diesem Szenario. Die Realität der DemonstrantInnen, die sich halt dieser massiven Gewalt ausgesetzt werden, und die Realität des Wasserwerferkommandanten und seiner KollegInnen, die halt da irgendwie mehrere Stunden in diesem Wasserwerfer verbringen müssen und halt an die psychische Belastungsgrenze getrieben werden.
Und offensichtlich nicht mal nach einem psychologischen Profil, ob sie überhaupt dafür geeignet sind, ausgesucht werden.
Wenn du da total unbelastbare Menschen reinsteckst, die nach 2 Stunden schon durchdrehen, dann sind die Bilder, die man von Wasserwerfern sieht, für mich kein Wunder. Ganz ehrlich. What the fuck?
Genau, für mich hat das nämlich auch dann so vieles erklärt. Und das meinte ich halt mit irgendwie, auf der einen Seite fand ich es ja gut, dass er das so unverblümt erzählt hat, weil das so einen Einblick gegeben hat, wie PolizistInnen wirklich auch ticken und das so sehen. Und auf der anderen Seite fand ich es halt schockierend, wie unkritisch das halt alles irgendwie so ist.
Ja, oh Leute, wirklich. Denkt doch mal ein bisschen weiter als nur bis zur Nasenspitze.
Ja, der Podcast der Bundespolizei, es war eine Reise. Ich habe alles für euch gegeben.
Danke für deinen Einsatz.
Ja. Na gut, kommen wir zur GSG. Die GSG. Das ist die Grenzschutzgruppe. Die Grenzschutzgruppe bzw. Grenzschutzgruppe 9 oder kurz GSG 9, das ist wahrscheinlich der Name, unter dem sie die meisten kennen, ist die Spezialeinheit der Bundespolizei zur Bekämpfung von Schwerst- bzw. organisierter Kriminalität sowie Terrorismus. Das war für mich auch nochmal neu. Ich dachte immer, die GSG 9 ist irgendwas ganz Special, ganz Eigenes, und dann ist es halt einfach nur Teil der Bundespolizei.
Ja, guten Morgen.
Obwohl sich der Bundesgrenzschutz 2005 in Bundespolizei umbenannte, so wie wir das eben gehört haben, blieb man aufgrund der internationalen Bekanntheit beim Namen Grenzschutzgruppe und fügte lediglich der Bundespolizei im offiziellen Namen hinzu.
Oh, ich kann das nicht wirklich. Oh Gott. Okay.
Ja.
Okay.
Am 26. September 1972 wurde die GSG 9 aufgrund der Geiselnahme in München gegründet. Die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September hatte 11 israelische Teilnehmer der Olympischen Spiele in München als Geiseln genommen und getötet. Die deutsche Polizei war damals auf Geiselnahmen dieser Art nicht vorbereitet. International bekannt wurde die GSG 9 dann im Herbst 1977, als palästinensische Terroristen das Lufthansa-Flugzeug Landshut entführt hatten. Am 18. Oktober 1977 befreite die GSG 9 in einer Operation erfolgreich alle Geiseln. Auch bei der Festnahmeaktion deutscher Terroristen, zum Beispiel zweier RAF-Terroristen 1993 in Bad Kleinen, kam es zum Einsatz der GSG 9. Dieser Einsatz war jedoch geprägt von chaotischer Vorgehensweise und fehlerhafter Spurensicherung. Außerdem stand im Raum, dass die GSG 9-Beamten das RAF-Mitglied Wolfgang Grams hingerichtet hätten und dieser sich nicht suizidiert habe. Die Geschehnisse in Bad Kleinen hatten zur Folge, dass es zu Überlegungen kam, die GSG 9 aufzulösen. Wie viele Personen bei der GSG 9 der Bundespolizei arbeiten, wird geheim gehalten. Um bei der GSG 9 zu arbeiten, müssen PolizistInnen nach ihrer Berufsausbildung im mittleren oder gehobenen Dienst noch eine 10-monatige GSG 9-Ausbildung durchlaufen. Das Eignungsauswahlverfahren besteht aus diversen physischen und psychischen Tests und dauert etwa 5 bis 7 Tage. Die Grundfähigkeiten nach der Ausbildung sind für alle die Basis, jedoch beziehen sich die späteren Aufgaben auf die Zusatzspezialisierung der jeweiligen Einsatzeinheiten. Die erste Einheit sind die Präzisionsschützen, die zweite Einheit sind Taucher und Bootsführer, die dritte Einheit Fallschirmspringer, die vierte Einheit Berlin.
Hä? Was?
Also das ist der Einsatz in Berlin für die ganzen PolitikerInnen, den Bundestag, alles, was auch mit Sicherung von politischem Besuch und so weiter zu tun hat. Also die kümmern sich nur um die alles in der Stadt.
Ich vergesse manchmal, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist und da sehr viel Politisches passiert.
Und dann gibt es noch eine Einsatzeinheit und Unterstützungseinheiten, die aus Aus- und Fortbildung, operativer Technik, Medizin, IT und Ausrüstung bestehen. Die GSG 9 agiert auf Bundesebene und ist dementsprechend organisatorisch aufgestellt. Das ist auch der Unterschied zum Spezialeinsatzkommando, kurz SEK. Das SEK ist auf Ebene der Bundesländer organisiert und agiert entsprechend bundeslandbezogen. Das heißt, das SEK, ne, jedes Bundesland hat sein SEK-Team.
Ja.
Und für ganz Deutschland übergreifend und unabhängig von den Bundesländern ist quasi die GSG 9 zuständig.
Aha.
Nach Bedarf kann das jeweilige SEK von der GSG 9 im Einsatz unterstützt werden. Die Aufgaben der GSG 9 und des SEKs sind weitestgehend die gleichen. Wichtiger Hinweis am Rande noch. Oft wird umgangssprachlich SEK auch als Sondereinsatzkommando bezeichnet. Das sollten wir lieber aus unserer aller Wortschatz streichen, denn dies ist eine Anlehnung an das Sondereinsatzkommando Eichmann der SS unter der Führung von Adolf Eichmann. Diese Sondereinheit bestand aus etwa 150 Personen, die innerhalb von 2,5 Monaten im Jahr 1944 fast eine 500.000 ungarische Juden und Jüdinnen deportierte und in Konzentrationslagern umbrachte.
Das wusste ich nicht.
Deswegen nehme ich sowas immer noch mit rein.
Ja, voll gut.
Und ich bin mir auch relativ sicher, dass mir statt Spezialeinsatzkommando Sondereinsatzkommando bestimmt auch schon mal aus Versehen über die Lippen gekommen ist, weil es tatsächlich auch innerhalb der Polizei in Schriftform immer wieder dazu kommt, dass die immer noch Sondereinsatzkommando schreiben.
Oh mein Gott, was?
Und es hat ganz lange gedauert, ehe das in der Polizei auch umgeändert wurde.
Oh, das ist ja krass.
Mhm. Naja, jetzt weiß ich halt nicht, wenn Leute das schreiben, ob sie das vielleicht wieder mit Absicht schreiben, ne?
Ja.
Steile These, aber ich dachte, das sind ja bestimmt Sachen, die allen mal irgendwie passieren und vielleicht, wenn ihr das mal hört, dann könnt ihr das doch den Leuten gern mal kurz zurückmelden und wenn sie es dann immer noch sagen wollen, ja, dann weiß ja nicht. Ciao, Kakao.
Ich versuche mir mental eine Notiz zu machen. Das SEK ist das Spezialeinsatzkommando. Weil es so special ist. Irgendwie muss ich mir das merken.
Ja, das heißt, BGS und GSG ist am Ende beides Bundespolizei, aber eben die GSG 9 ist nochmal ein ganz spezieller Teil, der so ein bisschen abgekoppelt davon ist.
Ja.
Das war heute mein kleiner Input.
Wow.
Weil ich euch das jetzt so schön erklärt habe, gebe ich jetzt ab und sage, Konstanze, was hast du denn heute vorbereitet?
Wo ist denn gerade die Engländerin aus dir rausgekommen? Vorbereitet.
Oh, sorry.
Alright. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist nicht nur der Tag vor dem 13.12., den wir alle so lieben. Heute ist auch der Tag, an dem wir euch nach der Textbesprechung und dem ganzen Input, den du gerade gemacht hast, einfach in Ruhe lassen.
Dö-dö.
Dö-dö. Wir hätten uns nämlich fast übernommen, nur fast. Rückblickend müssen wir dabei sehr drüber lachen. West-Berlin, Deutschland verdrecke und BGS bringen einen viel zu großen Themenkomplex mit sich. Den können wir gar nicht in einer Folge abdecken. Also haben wir etwas vorbereitet und es gibt 4 Bonusfolgen für euch. Als wir nämlich die Lieder für diese Folge festgelegt haben, haben wir uns auch dafür entschieden, inhaltlich mal wieder richtig dolle auszuholen, weil das machen wir ja nicht oft genug. Und euch nicht nur alles zu geben, sondern auch ein bisschen mehr. In den kommenden Tagen veröffentlichen wir täglich eine Folge, die einen Teil der Geschichte West-Berlins abdeckt. Wir schauen uns an, was die Teilung nach dem Krieg mit der Stadt gemacht hat. Warum die Mauer gebaut wurde, obwohl niemand die Absicht hatte. Wir tauchen ein in die Subkultur- und Musikszene Westberlins, was das mit dieser ominösen Band Die Ärzte zu tun hat. Und wir machen eine intensive Reise durch die Hausbesetzer-Innenszene. Nicht nur in Westberlin, sondern auch im Osten der Stadt. Das wird die intensivste Geschichtsstunde, die wir bisher hatten. Und wild wird's auch. Deswegen verabschieden wir uns für heute jetzt schon aus dieser Folge. Aber keine Angst, morgen hört ihr uns schon wieder. Und damit würde ich sagen, bis morgen.
Ja, bis morgen.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.